Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktage Stift Melk. Willkommen bei Fortissimo Barock. Mein Name ist Sabine Lang, ich bin die Produktionsleiterin der Internationalen Barocktage Stift Melk und führe durch diesen Podcast. Wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen. Ich gehe aber auch Fragen nach, die uns im Heute beschäftigen und die ich mit wechselnden Gesprächspartnerinnen und Partnern bespreche. Für die heutige Sendung habe ich Gordon Safari eingeladen. Er ist Gründer und Leiter des 9 Jahre jungen Ensembles Bachwerk Vokal Salzburg. Hallo, Herr Safari.
Guten Tag, hallo.
Wir unterhalten uns heute über das Entstehen Ihres Ensembles und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Dann beschäftigen wir uns mit dem Alchemisten, wenn man so sagen darf, Johann Sebastian Bach, und auch schließlich mit dem Programm, das uns bei den Internationalen Barocktagen Stift Melk 2024 erwarten wird und warum es sich Alchemie der Musik nennt. Haben Sie schon einmal etwas ganz Neues ins Leben gerufen, ein Ensemble, eine Firma, einen Verein oder sei es einfach nur ein Stammtisch, dann wissen Sie bestimmt, was es bedeutet, diese Träume oder Pläne voranzutreiben und zum Erfolg zu führen. Herr Safari, Sie feiern nächstes Jahr mit Ihrem Ensemble Bachwerk Vokal sein 10-jähriges Bestehen. Wenn Sie sich ein Jahrzehnt zurückversetzen, wie hat sich diese Gründungszeit gestaltet? In einer reichen Kulturlandschaft mit vielen Ensembles ist es bestimmt nicht leicht, als neuer Klangkörper Fuß zu fassen. War da die Gründung ein Sprung ins Ungewisse oder hat sich das einfach so ergeben und ist gewachsen? Wie verschafft man sich denn Gehör und erkämpft sich so seinen Platz?
Ja, im Grunde waren es beide Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben, die zur Gründung geführt haben. Ich hatte eine Idee, war erst kurz hier in der Stadt und habe in dieser Anfangszeit sehr viele MusikerInnen und InstrumentalistInnen kennengelernt, die die Idee, ein Barockensemble zu gründen, was sich mit dem Vokalwerk Bachs schwerpunktmäßig beschäftigt, sehr interessant fanden. Und mir kam eine große Begeisterung entgegen. Und eben der Aspekt, man kam ins Gespräch, die Sache hat sich schon von Anfang an selber weitergetragen über Mundpropaganda, dass hier etwas entstehen könnte, was aber noch nicht in der Form fixiert oder abgesichert war. Das war eben der andere Aspekt einer Entwicklung, die von innen heraus kam, aus dem Interesse heraus, so etwas zu gründen. Und eben, um wieder auf das Ungewisse zurückzukommen, es war vollkommen unklar, ob uns oder mir das gelingen konnte, dieses Ensemble durch eine erste Saison zu führen. Und da bin ich einfach risikofreudig zu Werke gegangen und habe eine erste Saison 2015 programmiert mit gleich 8 Konzerten. Und es war zu Beginn gleich ein großer Erfolg, denn wir haben von Anfang an eine unglaublich positive Resonanz gehabt hier in Salzburg von unserem Stammpublikum und ja, wurden so durch die erste Saison getragen. Und dann beginnt nach der anfänglichen Euphorie, wie wir ja alle wissen, die eigentliche Arbeit, so etwas zu konsolidieren, so etwas organisatorisch abzusichern und auch organisatorisch zu stützen und Strukturen zu schaffen, die diese Arbeit dauerhaft möglich machen.
Das heißt, die erste Neugierde, die so geweckt wurde, war auch schon einmal eine gute Werbung, noch bevor das Stammpublikum wahrscheinlich da war. Und so ist eigentlich da von Anfang an ein guter Start gewesen und hat sich das eigentlich von Anfang an gut entwickelt, ohne dass man da jetzt irgendwelche Startschwierigkeiten hatte oder sich erst einmal seinen Platz erkämpfen musste.
Es war fast eher so, würde ich sagen, dass es fast eine Blindheit für Probleme war, die ich gehabt habe, Denn es war nur die Vision, da ich möchte das schaffen, ich möchte das versuchen. Und die wirklichen Probleme, die es bedeutet, so etwas hinzustellen und wirklich aufzubauen, die habe ich anfangs noch nicht gesehen. Und vielleicht war das mein Glück, weil ich einfach vorgeprescht bin und gearbeitet habe. Und das Ziel einfach nur klar im Fokus hatte. Wie ich es erreichen würde oder könnte, war mir in dem Sinne nicht klar. Mir war nur klar, es wird viel Arbeit bedeuten und ich war bereit, diese Arbeit zu investieren.
Und das Ensemble ist ja ein Chor- und Instrumentalensemble. War das von Anfang an so geplant? Ich meine, es ist ja doch ein Riesenunterschied, ob man jetzt einen Chor leitet oder ein Orchester leitet, auch wenn dann das Gesamtbild am Ende ausschlaggebend ist. Sie haben Dirigieren studiert. Lagen da die Schwerpunkte von Anfang an auf beidem oder hat sich das auch im Laufe der Zeit entwickelt? Oder war das von Anfang an so gedacht oder?
Es war von Anfang an so gedacht, dass dieses Ensemble Bachwerk-Vokal Salzburg sich zusammensetzen wird aus einem Vokalensemble in recht schlank besetzter Größe. Und so arbeiten wir ja auch bis heute. Wir gestalten die meisten unserer Programme, bis auf wirkliche Ausnahmen, mit 8 bis 12 SängerInnen. Und natürlich, wenn man als Schwerpunktsetzung das Vokalwerk Bachs nimmt, dann ist vollkommen klar, dass man auch ein Barockorchester gründen muss, wenn man nicht zu dem Mittel greifen will, für jedes Konzert, für jedes Projekt EinzelmusikerInnen im Orchester zu engagieren. Deshalb war es mir von Anfang an wichtig, das als Gesamtheit zu denken und auch aufzubauen, nämlich eine Fixbesetzung, eine möglichst fixe Besetzung im vokalen und instrumentalen Bereich zu bekommen, um über die Jahre einen gemeinsamen Klang, eine gemeinsame Ästhetik entwickeln zu können. Ja, zunächst einmal habe ich Opernkapellmeister studiert und meine repertoiremäßigen Schwerpunkte lagen eindeutig eben im Bereich Oper und auch Sinfonik im Studium. Dann schloss ich eben ein Kompositions- und Musiktheoriestudium an. Im Doppelstudium habe ich noch Kirchenmusik und alte Musik studiert und hier hat sich dann der Fokus in eine andere Richtung verlagert, eben mehr ins Vokale und in den Bereich alte Musik hinein. Und insofern habe ich von meiner Ausbildung her beide Ebenen der Arbeit gut kennenlernen können und konnte dort viel Erfahrung sammeln. Es hat sich dann so gefügt, dass ich in meiner Tätigkeit jetzt eben permanent sehr viel im Bereich Vokalmusik, insbesondere barocke Vokalmusik arbeiten kann und auch viele Projekte eben mit Orchester gemeinsam realisieren kann. Insofern würde ich sagen, hat sich das ja in idealer Weise jetzt ja verbunden.
Waren Sie von Anfang an eigentlich sehr breit auch ausgebildet oder sehr breit schon fokussiert? Wenn ich jetzt aber noch mal kurz zurück zu Bach und der, wie Sie gesagt haben, schmalen Besetzung zurückkomme, schließt es dann so große Werke aus wie ein Weihnachtsoratorium oder eine Passion oder so? Oder ist es auch möglich, für Sie auch in einer kleineren Besetzung solche großen Werke aufzuführen?
Ja, definitiv. Man muss ja wissen, dass Bach bei seinen Aufführungen nie den vollen Thomanerchor genutzt hat. Er musste ja in Leipzig 4 Kirchen sonntäglich versorgen mit eben diesen Knaben. Das waren zwischen 40 und 50 Jugendlichen, die aufgeteilt wurden, ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend. Bach hat immer mit einem Auswahlensemble gearbeitet, was nie größer war als 8 bis 12 Sänger. Denn nur diese Knaben waren in der Lage, seine komplexe Polyphonie überhaupt zu realisieren. Er gibt da ja einen klaren Überblick in seinem kirchenmusikalischen Entwurf, den er ja in einem Beschwerdebrief im Grunde an den Stadtrat Leipzig formuliert. Und daraus geht das ganz klar hervor. Das heißt, die Johannespassion und die Matthäuspassion und Kantatenrepertoire, das Weihnachtsoratorium, ist immer in einer sehr, sehr schlanken Besetzungsgröße musiziert worden. Das waren hochprofessionell ausgebildete Kinder und Jugendliche, die in der Lage waren, dieses Repertoire zu singen. Die Aufführung, die wir seit den 50er und 60er Jahren kennen, auch mit größer besetzten Ensembles, die hat es zur Bachzeit so nie gegeben. Insofern,
das heißt, es ist im Laufe der Musikgeschichte einfach entstanden und gewachsen.
Richtig, natürlich, weil auch diese Generation Richter, Karajan haben sich natürlich für dieses Repertoire interessiert, was vollkommen verständlich ist. Und im Zuge der Bach-Renaissance war das auch wichtig, dass diese Stücke endlich wieder auf die Spielpläne kamen. Aber diese Dirigenten sind natürlich noch ganz stark von einer Ästhetik des 19. Jahrhunderts geprägt gewesen, wo die Singbewegung dazu geführt hat, dass sich unglaublich viele Gesangsensembles, Chöre gebildet haben, die auch dieses Repertoire singen wollten. Und so ist es eigentlich erst zu diesen, sag ich mal, großdimensionierten Aufführungen gekommen. Im Barock, explizit was Bachs Tätigkeit in der Thomaskirche anging, hat man immer, immer kleiner besetzt.
Wie viele Auftritte haben Sie denn mit dem Bachwerkvokal pro Jahr? Sie haben vorher von acht Konzerten geredet. Ist es dabei geblieben? Hat sich das irgendwie verändert im Laufe der Jahre?
Ja, wir spielen nach wie vor unsere eigene Saisonkonzertreihe in Salzburg in der Christuskirche, die wir selbst initiiert haben und veranstalten. Hier spielen wir über die Saison verteilt 8 Konzerte. Seit 2019 mit unserem CD-Debüt und in weiterer Folge mit den weiteren Veröffentlichungen 21 und 22, für die wir international hervorragende Besprechungen erhalten haben und auch Nominierungen für die großen internationalen Klassikpreise, wuchs das Interesse international am Ensemble wirklich spürbar. Wir haben sehr, sehr viele Gastauftritte nach Ende der Corona-Krise erhalten und liegen jetzt bei circa 40 Konzerten pro Saison. Also spielen viel, viel mehr jetzt auch im europäischen Ausland, in der Schweiz, in Italien und natürlich auch in Deutschland.
Das heißt, es ist natürlich von vornherein, also allein aufgrund der Anzahl der Konzerte, schon von vornherein vorgegeben, dass Sie sich regelmäßig treffen für Proben. Meine Frage wäre es uns nämlich gewesen, wie oft Sie eben zusammentreffen, um zu proben, ob das eben eine gewisse Regelmäßigkeit, wie zum Beispiel wöchentlich hat oder wirklich nur im Zusammenhang mit den Konzerten, nämlich mit dem Hintergedanken, dass man ja als Leiter eines Ensembles doch den Klangkörper prägen möchte und dadurch auch eine regelmäßige Arbeit auch notwendig ist. Aber ich glaube, damit haben Sie die Frage eh schon beantwortet, außer Sie haben dazu noch irgendeinen Aspekt oder...
Ja, also es ist so, anhand der Konzertanzahl, die weiterhin wächst, kann man ermessen, dass es gar nicht anders geht, dass wir uns mindestens einmal wöchentlich sehen. Inzwischen ist es so, dass es sogar oft 2 Termine pro Woche gibt, weil parallel so viel Repertoire, so viele Konzertprojekte vorbereitet werden müssen, dass das gar nicht anders denkbar ist. Also wir sehen uns sehr, sehr regelmäßig und arbeiten im Grunde durchgehend zusammen, ja.
Was ja dann auch für den eigenen Stil sehr wichtig ist. Haben Sie irgendwie ein bestimmtes Merkmal, eine spezielle Musiksprache, mit der Sie den Klangkörper prägen? Was macht denn Ihr Ensemble unverwechselbar zu anderen?
Das ist immer sehr schwierig zu sagen. Was das eigene Ensemble, die eigene Arbeit speziell macht. Und darüber habe ich auch ehrlich gesagt nie nachgedacht. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man versucht, in den Proben sehr gut zuzuhören, was transportiert sich wie, schon eine Vorstellung mit in die Probe zu bringen, aber immer auch die Offenheit zu behalten, in der Probe, wie überträgt sich das, was ich mir gedacht habe, muss ich nicht eventuell nochmal neu denken, den Raum offen zu lassen, auch für Experimente, können wir die Phrase noch einmal anders angehen. Das sind meine Arbeitstechniken und natürlich immer im Fokus, inwieweit überträgt sich der Text. Das ist für die Barockmusik meiner Meinung nach auch und auch insbesondere für Bach unabdingbar, dass der Text in äußerster Klarheit transportiert wird und in dem entsprechenden Affekt, in der entsprechenden Emotion. Und dies im Zusammenhang mit den Instrumentalistinnen auch zu entwickeln, die hier auch entscheidende Funktion haben, darüber, dass sie das harmonische Gerüst mit dem Orchestersatz bieten und eben auch da unglaublich viel verstärken können. Das würde ich als meinen Ansatz ganz grundsätzlich betrachten, um auf, ja, wie soll ich sagen, berührende Ergebnisse zu kommen, ja, dass man es schafft, in der Arbeit im Grunde wie ein Archäologe Formen, Strukturen wieder freizulegen, die in der Partitur stehen. Ich glaube, das ist eine wichtige, ganz wichtige Komponente in der Arbeit.
Das ist also eigentlich im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin besprochen haben, eine logische Folge auch davon, dass Sie wirklich auch beides selber leiten, sowohl eben den Chor als auch die, oder halt einfach als Gesamtensemble, um eben Text und Instrumentalmusik als Einheit zu sehen, aber trotzdem natürlich auch wichtig, das Herz zu berühren und so. Also das finde ich ja sehr, ja, sehr schön so formuliert und ja.
Um da noch anzuschließen, ich merke immer mehr jetzt nach diesen ganz intensiven Jahren, man muss sehr viel auch über unwichtige Noten sprechen. Es ist nicht immer alles wichtig. Es gibt auch Stimmen, die im Verlauf eines Stückes manchmal eine kontrapunktische Funktion haben, die nicht im Vordergrund steht, die ergänzt, die etwas anderes verstärkt, was gerade in einer anderen Stimme liegt. Insofern ist es wichtig, dass man instrumental und vokal, glaube ich, irgendwann Entscheidungen trifft, wo wird der Fokus liegen müssen. Denn wenn alles permanent gleich wichtig ist, vor allen Dingen im polyphonen Repertoire, dann erhalten sie letztendlich nichts, außer einem lauten, aber unstrukturierten Klang. Und im Probenprozess immer es wieder zu wagen, hinhören zu proben, die KollegInnen zu animieren, singen wir mehr auf Transparenz, spielen wir mehr auf Transparenz, was ist wirklich wichtig, wer führt wann, das sind, glaube ich, die entscheidenden Schritte, die ja, die auch Klang verändern können.
Das ist, glaube ich, der Vergleich mit dem Archäologen wirklich sehr, sehr getroffen.
Ja.
Nochmal ganz kurz zu den CDs, die Sie vorher erwähnt haben und die eben auch vielfach gelobt waren und eben für Preise nominiert wurden. Welchen Stellenwert haben denn heute noch Einspielungen auf Tonträgern in einer rundum digitalisierten Welt?
Ja, sie haben immer noch einen Stellenwert. Es sind immer noch entscheidende Visitenkarten für ein Ensemble, dass ein Ensemble in regelmäßigen Abständen Tonträger produziert, die dann auch eben von der internationalen Fachpresse besprochen und vorgestellt werden. Das ist für uns, die wir im freischaffenden Sektor tätig sind, nach wie vor wichtig. Dazu kommt ja auch, dass diese Aufnahmen auf den gängigen Streaming-Diensten dann nach einiger Zeit auch verfügbar sind. Also es bleibt ja nicht dabei, dass das nur Hardware bleibt und man die komplette Ausstattung zu Hause braucht mit einer Stereoanlage. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass man hier auf diesem Gebiet aktiv ist. Auf der anderen Seite sehe ich auch das, was wir alle beobachten, unsere Welt und insbesondere die klassische Musikszene digitalisiert sich immer mehr. Und es ist ja nicht so, dass die Tonträger ausschließlich als Hardware nur zur Verfügung stehen und es nötig ist, eine komplett eingerichtete Stereoanlage im Wohnzimmer zu haben, um jetzt das Ensemble Bachwerk Vokal hören zu können. Die Aufnahmen werden ja nach einiger Zeit auch auf den gängigen Streaming-Diensten angeboten und können dort auch gehört werden. Aber ich finde es nach wie vor wichtig, auf diesem Gebiet aktiv zu bleiben. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass sich unsere Welt natürlich immer weiter digitalisiert und auch in der klassischen Musik ist das stark spürbar. Deshalb haben wir jetzt auch begonnen, professionelle Videoproduktionen zu machen und haben hier eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Team von Philomedia gehabt, mit denen wir jetzt im nächsten halben Jahr weitere Clips produzieren werden und auf YouTube veröffentlichen werden, so dass man uns auch in der Konzertsituation live erleben kann, auch etwas Visuelles eben vom vom Ensemble Bachwerk Vokal im Internet findet, was immer wichtiger wird, auch eben für IntendantInnen, die sich ein Bild machen wollen, was auch verständlich ist in unserer Zeit.
Also auch da ist es total wichtig, immer zeitgemäß zu bleiben. Aber jetzt im Vergleich dazu, der Live-Auftritt?
Ich sehe die Live-Auftritte als das wirklich Allerwichtigste an. Denn meiner Meinung nach kann eine Tonträgerproduktion oder auch eine Audio-Video-Produktion, was auch immer, nur das Resultat sein einer ständigen konzertierenden Tätigkeit. Ich glaube nicht, dass man gute CDs produzieren kann, wenn man nicht ständig zusammenarbeitet. Und den emotionalen Erfahrungsschatz aus Hunderten von Konzerten wird man nicht durch 20 Proben oder mehr erreichen können für eine CD. Diese Qualität, die wächst über Jahre durch das ständige Konzertieren, durch die ständige Erfahrung, in Berührung mit dem Publikum zu sein. Es ist unerlässlich, dass man ständig konzertiert.
Ich komme jetzt ein bisschen auf die Barocktage zu sprechen, da ja die diesjährigen Barocktage quasi schon vor der Tür stehen. Das Motto der Barocktage dreht sich heuer um geheime Botschaften und da Sie ja Spezialist für Johann Sebastian Bach und seine Musik sind, wenn man sich so ein bisschen in der Musikgeschichte auskennt, fällt einem zu diesem Thema natürlich sofort Bach ein. Seine musikalischen Spielereien, Rätsel, mathematischen Code, sozusagen ein musikalisches Alchemielabor. Wir haben ja den Titel schon so gefunden, wenn man das wirklich so sagen kann. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wie absichtlich er diese in seiner Musik eingebaut hat. Gibt es irgendwelche Quellen, die das belegen oder belegen können?
Nein, es gibt diese Quelle nicht, die belegt mit einem persönlichen Kommentar, beispielsweise von Bach, dass er so gearbeitet hätte. Und ins Feld wird immer von Gegnern eben dieses Ansatzes ins Feld geführt, das Zitat seines Sohnes, sein Vater habe sich aus Rechnereien nicht viel gemacht. Das hat Karl Philipp Emanuel einmal in einem Interview geäußert. Er wurde damals interviewt von Nikolaus Forkel, der erste war, der sich auf den Weg begeben hat, eine Bach-Biografie, er hat es genannt, einen Nekrolog zu verfassen. Nichtsdestotrotz, wenn man das Spätwerk Bachs betrachtet, die Kunst der Fuge, das musikalische Opfer und die H-Moll-Messe, dann wird ja deutlich, dass dort jemand arbeitet, der Musik noch in andere Kontexte stellt, beziehungsweise Komposition, der das Material in einer Form so verdichtet und anlegt, dass so viele kontrapunktische Lösungen möglich werden und bei dem oder beim Betrachten dieser Stücke wird deutlich, dass hier jemand gearbeitet hat, der das ganz klar von vornherein kalkuliert hat, dass so komplexe Lösungen überhaupt denkbar werden. Das erfordert ja eine ungeheure Übersicht über die Möglichkeiten des Kontrapunkts. Anders wäre das gar nicht denkbar. Eben, wie gesagt, das Spätwerk auch einbeziehen kann man noch die Klavierübungen Teil 1 bis 4, die Kunst der Fuge, das musikalische Opfer und auch die H-Moll-Messe. Das sind ja wirklich die größten, sage ich einmal, Projekte, die er noch im hohen Alter verfolgt hat. Wenn man dann weiß, dass im Hochbarock die Gerematrik ein sehr beliebtes Feld war, also die Verschlüsselung von Textbotschaften in Musik, dann wird man bei Bach erstaunlicherweise sehr schnell fündig. Also wenn wir das lateinische Alphabet durchzählen und jedem Buchstaben eine Zahl zuordnen, dann bewegen wir uns im Bereich der Gerematrik. Allein Bachs Name am Alphabet abgezählt würde dann bedeuten, B steht für 2, A für 1, C für 3 und H für 8. Das kann man jetzt summieren, dann kommen wir auf die Zahl 14. Erstaunlicherweise findet man in sehr vielen Werken dann entweder Taktzahlenverhältnisse, Proportionen, die mit dieser Zahl 14 oder auch ihrer Spiegelung, ihrer Umkehrung, nennen wir es so, 41, arbeiten. Um nur ein Beispiel zu machen, ein kleines. Dann gibt es natürlich, wenn man in diesen Bereich einsteigt, unglaublich viele Möglichkeiten, Wörter, Sätze, Aussprüche in dieser Form zu kodieren. Und auch da wird man, wenn man genau schaut, sehr schnell fündig bei Bach. Es ist immer eine Gefahr, zu viel zu sehen. Ich bin da der Meinung, man muss sehr, sehr genau schauen. Man muss dann auch sich der Arbeit unterziehen, möglicherweise einmal 1400 Töne zu zählen und muss das auch sicherlich zwei- oder dreimal machen, damit man sich nicht verzählt. Aber wenn solche Dinge nachweisbar sind, heißt es für mich, hier hat jemand ganz genau daran gearbeitet, dass innerhalb des perfekten Tonsatzes noch eine andere Botschaft für den gebildeten Musiker, für den Leser zusätzlich verschlüsselt ist. Es ist auch die Frage, ob es ihm wichtig war, dass das jemand erkennt, dass das jemand sieht. Offenbar war es ihm persönlich wichtig für die Gesamtaussage seiner Werke, seiner Stücke, dass auch diese Ebene berücksichtigt war. Also ich mache da immer gern den Vergleich mit den alten Griechen, die ihre Statuen ja auch auf den Seiten, die für die Betrachter niemals sichtbar waren in den Tempeln, bis ins letzte Detail perfekt ausgearbeitet haben. Kein Mensch hat damals diese wunderbaren Bildhauerarbeiten würdigen können, weil man immer nur die Front gesehen hat. Aber es wurde trotzdem die Skulptur bis ins letzte Detail auch an den Punkten ausgearbeitet, die niemals sichtbar waren. Die Römer haben es anders gemacht. Die haben nur den Prospekt bearbeitet und hinten waren die Statuen relativ unbehauen. Das ist ein Kunstverständnis, was man, finde ich, bei Bach sehen kann, dass es ihm darum ging, Werke zu schaffen, die von allen Seiten betrachtet wirklich in den Bereich der Vollkommenheit kommen sollten. Und auch in späteren Jahren hat er die Stücke immer wieder weiteren Überarbeitungen unterzogen, um hier noch weiter zu feilen. Das kann man auch am Kantatenrepertoire in vielen Punkten über weitere Bearbeitungsstufen nachweisen. Mir ist neulich eine Sache untergekommen. Wir haben da die Kantate BWV 80 gespielt und da gibt es diesen einen Satz in der Kantate mit dem Text "Und wenn die Welt voll Teufel wäre". Und der ist gestaltet als eine wilde Jig mit sehr merkwürdigen Proportionen. Und mich haben eigentlich nur die merkwürdigen Proportionen zum Nachdenken gebracht. Und natürlich der Textbezug "Und wenn die Welt voll Teufel wäre". Und gerade in der Continuo-Stimme gibt es merkwürdige Wendungen, die man eigentlich so nicht kennt auf diese Art und Weise. Und ich habe mir dann die Arbeit gemacht, diese Stimme einmal durchzuzählen. Und ich bin darauf gekommen, dass diese Stimme sage und schreibe 666 Töne hat. Und da muss ich sagen, wenn es hier um Teufel geht und dann die Zahl 666 so klar ablesbar ist in der Continuo-Stimme, dann glaube ich nicht an Zufälle. Dann glaube ich nicht an Zufälle. Das ist jemand, dem geht es um mehr Aussage in der Organisation seines Materials. Und das ist ein Ansatz, der ist schon sehr speziell bei Bach, glaube ich. Und ich glaube, man kann dann wieder einen Vergleich machen zu einem absoluten Spitzenkoch, zu einem Haubenkoch, zu einem Sternekoch. Würde der seine Geheimrezepte verraten? Ich glaube, das würde er nicht tun. Darüber verliert man keine Worte, das nimmt man einfach mit ins Grab. Und auch andere Komponistenpersönlichkeiten, so wie Johannes Brahms, haben darüber keine Worte verloren, was sie wann wo zitieren oder wo Querbezüge liegen, auf die sie sich beziehen. Da muss man, glaube ich, sehr viel Repertoire kennen, um das zu verstehen. Und es wäre ja fast trivial, wenn diese Leute Bedienungsanleitungen für ihre Stücke geschrieben hätten für uns, dass wir das auch alles verstehen. Ja, erstens war dafür gar keine Zeit, wenn man sich vorstellt, was diese Leute wöchentlich zu leisten hatten, so wie Bach, an welchen Projekten, die auch in ihrem Alter dran waren, rein innerlich. Also wenn ich sowas vorhab wie eine Kunst der Fuge, dann habe ich garantiert keine Zeit mehr dafür, noch irgendwie eine Legende für die Kantate XY zu schreiben, damit das auch ja von der Nachwelt verstanden wird. Und ich glaube, Bach hat auch sein Kantatenwerk zum einen Teil als Gebrauchsmusik gesehen, aber als sehr wertvolle Gebrauchsmusik. Ich glaube, er wollte schon ein Opus an Kantaten schaffen, was vor der Ewigkeit Bestand hat. Und deshalb hat er immer weiter daran gefeilt, das zu verfeinern. Und auch auf dieser Ebene. Und Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Und man sollte, glaube ich, nur vorsichtig sein, nicht überall vorschnell Symbolismen zu erkennen und alle möglichen Zahlen in einen Pott zu werfen. Ich glaube, man muss die Partituren sehr, sehr genau beobachten und sehr genau studieren und diese Offenheit haben, Merkwürdigkeiten zu bemerken. Also wenn einem hier etwas merkwürdig vorkommt, auf irgendeiner Form proportional von der Tonauswahl, von der Länge eines Ritornells, dann ist das vielleicht ein Schlüssel, um hinter eine Tür mal gucken zu können. Und das sind sehr besondere Momente, wenn man auf so etwas kommt. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn man mal pro Jahr so, wie sage ich mal, eine Handvoll erhellender Momente hat. Weil da kommt man diesem Komponisten immer auf eine besondere Art und Weise nahe.
Ja, also ich finde das total spannend und total auch schlüssig und einleuchtend. Gerade der Vergleich mit einem Spitzenkoch und so, also fand ich jetzt total
Ja,
amüsant.
ich glaube
Aber
das wirklich. Ich glaube, man kann das
ja.
gar nicht anders sehen.
Ja, nein, absolut. Ja. Also ich wollte eh schon fragen, setzen Sie sich wirklich hin und zählen Töne? Das heißt, da ist schon auch Ihr wissenschaftliches Interesse geweckt, wenn's die Stellen oder so erfordern. Und natürlich besteht natürlich auch die Frage, ist es fürs Publikum wichtig, das zu wissen? Oder ist das wirklich mit dem Gesamtkunstwerk einfach auch notwendig, so genau zu arbeiten und das braucht das Publikum gar nicht, um eben dieses musikalische Erlebnis zu erleben.
Ja, also ich glaube, dass es für ein Publikum nicht in dem Sinne wichtig ist, solche Dinge unbedingt zu wissen. Es gibt ja so viele Ebenen in Bachs Musik, die wichtig und entscheidend sind. Ich glaube, dass es auch eben dieser Bereich, wie ich es schon gesagt habe, mit dieser griechischen Skulptur, das ist der verborgene Bereich, den man entdecken kann. Man hat Ich wage die Behauptung, man hat wahrscheinlich fast bei jedem seiner Stücke die Möglichkeit, diese verborgene Seite zu entdecken. Dann ist es aber auch immer davon abhängig, ob man diese kleinen Hinweise erkennen kann. Wir sind ja auch in einem ungeheuren Betrieb. Arbeitstechnisch eingebunden. Es bleibt oft manchmal auch nicht die Möglichkeit, das alles zu entdecken. Also da müsste man sein ganzes Leben nur solchen Forschungen widmen. Ich glaube aber, dass wenn man mal, jetzt benutze ich das große Wort, die Gnade hat, so etwas zu sehen, dann ist es vor allen Dingen für die MusikerInnen, die gerade dieses Stück musizieren, eine unglaublich inspirierende Ebene zu wissen, das, was wir hier gerade machen, das hat noch mal eine andere Ebene. Also wenn ich dann sage, wir spielen jetzt diesen Satz und übrigens ist mir gestern Nacht aufgefallen, dass der Continuo hier 666 Töne hat, hilft den MusikerInnen für die Ausführung auch erstmal wenig, aber es bringt doch eine unglaublich inspirierende Ebene hinein bei der Aufführung und verändert vielleicht doch auch die Spielart, weil man hier eben ja jetzt einen Satz hat, in dem geht es halt um den Konflikt zwischen dem Guten und dem Bösen und dann geht man noch mal mit einer anderen Energie zu Werke, wenn man weiß, dass hier jemand einfach diesen Satz so angelegt hat, ja, dass die betreffende Stimme wirklich wichtig ist. Ja.
Also mir würden da jetzt noch 1000 Fragen einfallen. Ich finde dieses Thema total spannend.
Ja.
Ich gehe jetzt aber trotzdem noch einmal kurz zurück zum Programm der Barocktage. Da geht es ja nicht nur um Bach. Sie haben da eine Entdeckung gemacht, die aber sehr verwandt mit Bach ist oder halt zumindest im Geiste verwandt mit Bach ist. Was dürfen wir denn da im Programm Alchemie der Musik erwarten?
Ja, seit einiger Zeit Beschäftige ich mich mit dem katalanischen Barockkomponisten Francesc Falz. Sein genaues Geburtsdatum ist bis heute immer noch umstritten. Man findet Angaben circa 1665 geboren, Schrägstrich 1671. Verstorben ist er in jedem Falle 3 Jahre vor Bach, 1747 in Barcelona. Und dort hat er auch sein gesamtes Komponisten- und Musikerleben zugebracht als Kapellmeister an den dortigen Kathedralen. Was diesen Komponisten so interessant macht, ist, dass er ein großes Werk verfasst hat, neben seinen Messkompositionen, Motettenkompositionen und Offertorien, was er nennt Mappa Armonico Pratico. Also, wie soll man sagen, ein Traktat, was die praktische Anwendung der Kompositionskunst quasi der Leserschaft mitteilt. Also eine Anleitung zur Komposition. Und dieses Werk ist äußerst umfangreich. Neben einem großen musiktheoretischen Eröffnungsteil mit Intervalllehre und Skalenlehre schließt sich dann ein großes Kapitel an, in dem er erstens Satztechniken zeigt, in allen möglichen Stimmkombinationen für Singstimmen plus Instrumente, manchmal nur rein instrumentale Stücke, das äußerst umfangreich ist und in dieser Form unglaublich vielfältig. Das heißt, er zeigt Kanontechniken für 2 Stimmen, 3 Stimmen, 4 Stimmen, 5 Stimmen, 6 Stimmen mit jeweils Beispielkompositionen, die er in dieses Mappa einarbeitet. Dann fasst er es noch weiter. Er schafft Unterkapitel, in denen er auf gewisse Affekte eingeht, die Kompositionen transportieren können sollen. Das heißt, es gibt den Unterpunkt Tristezza, also das schmerzliche Leiden. Dann kommen hochchromatische Kompositionsbeispiele. Dann gibt es den Affekt der Freude, wo er einen 6-stimmigen Kanon schreibt, der von einem Walking Bass im Continuo begleitet wird. Ein Ergebnis, was so bizarr und drollig klingt, was man nie vermuten würde, wo man nie vermuten würde, dass wir hier einen strengsten 6-stimmigen Kanon die ganze Zeit verfolgen. Es sind ungeheuer kreative Entwürfe für barocke Kompositionen, die ich so in der Form noch nie gesehen habe. Und vor allen Dingen, was die polyphonen Techniken angeht, die er auch in der Doppelchörigkeit anwendet, diese Experimentierfreudigkeit, was Enharmonik und Chromatik angeht, dann sogar Experimente für instrumentale Stücke, explizit für Streicher, wo er mit Vierteltönen experimentiert und da auch eine eigene Schreibweise entwickelt, wie man die eben schriftlich fixieren kann und sich dazu äußert, wie diese Vierteltöne ausgeführt werden sollen, zeigen einfach einen unglaublich experimentellen und versierten Komponisten. Und hier habe ich immer auch Bach im Hinterkopf, der auf ganz andere Art und Weise den Tonraum erforscht hat, aber eben ähnlich wie Falz auch, aber dann ist ja, nee, dann mache ich nochmal, der eben auch auf ganz andere Art und Weise den Tonraum erforscht und organisiert hat. Aber der natürlich auch mit seinem wohltemperierten Klavier in Dimensionen sich bewegt, die für den Barock eigentlich undenkbar waren. Falls tut das auch, Nutzt auch alle enharmonischen Verwechslungen, moduliert in gewissen Stücken durch alle 12 Tonarten ein Komponist, der kein Extrem scheut, ebenso wenig wie Bach. Natürlich kommen sie aus vollkommen unterschiedlichen Musikkulturen, aber ich glaube, diese beiden, wären sie einmal aufeinander getroffen, hätten sich unglaublich viel zu erzählen gehabt und es wäre eine unglaublich interessante Konversation geworden. Und deshalb finde ich es so reizvoll, diese beiden Komponistenpersönlichkeiten in einem Programm zusammenzuführen, weil sie eben an sehr, sehr ähnlichen Themen dran waren und in ähnlich kompromissloser Weise daran gearbeitet haben.
Ja, und darin besteht ja dann auch sozusagen die Alchemie in diesem Programm.
Ja.
Ich glaube, dass das ein ganz wunderbarer Schluss war. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich total interessante Gespräch, für dieses interessante Thema. Lieber Herr Safari, ich bedanke mich aber auch sehr fürs Zuhören bei Fortissimo Barock. Und wer noch mehr über die Barocktage wissen möchte, ist ganz herzlich eingeladen, uns einfach auf barocktagemelk.at zu besuchen.